Ja, ich bin auch meinem Heiland von ganzem Herzen dankbar heute Morgen für diese Möglichkeit hier zu sein, auch besonders ja für diese Erlösung, ja, wie wir auch jetzt gerade gesungen haben. Das ist das höchste Gut, was der Mensch überhaupt bekommen kann, ja, dieses Heil, diese Erlösung, diesen Frieden mit Gott zu haben, das ist das Höchste, das ist das Schönste, was ein Mensch haben kann. Ja, dafür möchte ich meinem Heiland danken von Herzen, dass er heute noch derselbe Gott ist, der lebendige, der allmächtige Gott, unser lieber Heiland. Ja, er hat die Woche bewahrt, er hat beschützt, er hat Nahrung und Kleidung gegeben. Es ist in unserem Leben nichts selbstverständlich, ihr Lieben. Es ist alles die Führung Gottes, ja, die Führung und Leitung Gottes. Und dafür möchte ich ihm auch danken. Und weil wir auch heute da sind, ist auch nicht selbstverständlich. Es ist wiederum diese Gnade Gottes, die an uns doch mit so Liebe oder mit so Liebe uns gegeben ist. Ja, wir sind gesund, wir sind erhalten, wir sind munter. Ja, wir können kommen, wir können das Wort hören. Auch, dass wir das Wort haben, ist auch ein nicht selbstverständlich. Ja, und dafür möchte ich meinem Heiland von Herzen dankbar sein und wünsche uns auch allen, ihr Lieben, diesen Segen von Gott. Diese Gedanken, diese Bibelstellen, was wir hören, wir haben heute schon in deiner Einleitung gehört, ja. Wenn wir diesen Heiland haben, ja, es kann vieles im Leben passieren, aber das eine wird uns halten, ja, dass diesen Frieden mit Gott, das ist etwas so, sage ich, so Großes, man kann es gar nicht aussprechen. Man kann alles überwinden, ihr Lieben. Ja, aus den Geschichten wissen wir, was alles Menschen schon erlitten haben, erlebt haben. Ja, auch die Kinder Gottes besonders in den Verfolgungen, ja, und in allen anderen Dingen. Und dennoch haben sie diesen Frieden bewahrt, diese Treue bewahrt, ja, dem Herrn. Weil Gott hat ihnen diese Kraft gegeben. Ja, und das alles ist nur möglich durch diese Erlösung, wie wir gesungen haben. Ja, das ist das höchste Gut und Gott hat alles dran gelegt. Ich sag mal, es ist ja, ja, diesen Gedanken oder dieses Thema oder wie man sagt, heute möchte ich über die Erlösung sprechen, über diese Wiedergeburt, ja. Weil auch letzten Sonntag haben wir so viele Gedanken gehört über diese Größe Gottes. Ja, wie allmächtig und wie groß ist dieser Herr. Ja, der Allmächtige, was für eine große Liebe hat er. Und in dieser Erlösung, was er für den Menschen jetzt gebracht hat, das ist auch ein sehr großes Wunder. Ja, da sieht man diese Liebe Gottes. Man kann vielleicht sagen, ja, es ist ja nicht so notwendig. Wozu braucht man das? Ja, ein Mensch, wenn er also gesund ist, alles da ist zum Essen, zum Trinken, er hat Obdach, ja, er hat sich, kann sich vergnügen, das reicht ihm ja auch für das Leben. Ja, was braucht man mehr? Ja, aber leider ist so, dass das Leben wird einmal zu Ende gehen. Und dann fängt diese Ewigkeit an. Ja? Und wir sehen auch diesen, sage ich mal, diesen Wert dieser Seele oder diesen Wert dieser Erlösung, dass es so wichtig ist. Nicht für Gott, er braucht es nicht. Für uns Menschen, und wir sehen es in diesem, weil Gott selber als Mensch geworden ist. Er hat alles dran gelegt, um uns Menschen diese Erlösung, dieses Heil zu bringen. Nur daran können wir schon erkennen, wie wichtig das für uns ist. Ja, dieser große Gott, der alles geschaffen hat. Wie wir gehört haben, ja, auch bis heute Menschen, sie forschen und schauen und gucken, um diese Größe zu begreifen. Und es wird nicht gelingen, ja, weil diese Größe kann kein Mensch begreifen. Und er selbst nimmt dieses Menschengestalt an. Ja, geht durch dieses Leben, lässt sich kreuzigen. Vergiss dieses Blut für dich und für mich. Nur hier können wir schon erkennen diesen Wert dieser Erlösung. Aber ihr Lieben, wie damals auch die ersten Menschen, diese Sündenfall, ja, dieser Ungehorsam, Sünde ist ja ungehorsam dem Worte Gottes. Ja, man widerstrebt, man ist ungehorsam. Das, was Gott bestimmt hat, die Regel aufgestellt hat, man ist ungehorsam, man begeht eine Sünde. Ja, man ist ungehorsam diesem großen Gott, diesem Schöpfer. Ja, und die ersten Menschen, sie haben das freiwillig getan. Das ist ja gerade das Gute oder das Gerechte, weil Gott ist gerecht und er gibt jedem Menschen diese Wahl. Er kann jeden Menschen anstellen, ja, wie ein Roboter oder ein Befehl gegeben, alle müssen so und so handeln. Er kann es machen. Aber gerade ist ja diese göttliche Größe, ja. Er gibt jedem Menschen sein eigener Wille, seine eigene Entscheidung. Er sagt hier, so wie den echten Menschen, ja, alles liegt vor euch, ja, diesen Garten, diesen Paradies, alles ist euch hier untertan. Ihr könnt das bedienen. Nur eins dürft ihr nicht machen. Ich sage so mit meinen Worten, ja, man kann es alles nachlesen, ihr Lieben. Hier ist gleich eine Regel gestellt. Und der Mensch kann die Entscheidung treffen. Ist das, was ich jetzt alles habe, ist mir genügend, dann kann ich das lassen, wie Gott gesagt hat, bin ich gehorsam und genieße diesen Segen. Oder vielleicht gerade dieses Verbotene reizt mich. Ja, das möchte ich auch nochmal probieren. Wieso hat Gott verboten? Er hat ja auch keine Erklärung gesagt, warum. Er hat nur gesagt, ja, wie ich das tun, wie ich des Todes sterben. Ja. Das Ergebnis hat er gesagt, aber warum hat er das verboten? Und da ist dieser freie Wille. Und der Mensch entscheidet sich ja, das auszuprobieren. Und begeht eine Sünde. Auch in dieser Erlösung, ihr Lieben, der Herr, wir wissen ja, er hat ja für allen Menschen das getan. Dieses Blut vergossen, das Heil allen Menschen gegeben. Für alle Menschen es getan. Aber diese Entscheidung hat er wiederum den Menschen gelassen. Du kannst gerettet werden, du kannst aber verloren gehen. Das ist deine und meine Entscheidung. Und diese Erlösung ist so wichtig, ihr Lieben. Und ich möchte auch dazu auch etliche Gedanken lesen aus dem Wort Gottes. Ein erster Gedanke, 1. Johannes 1. Kapitel 3. Ja, 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Hier ist klar und deutlich ja, gesagt, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ja, dieser Gedanke, ihr Lieben, wenn ich lebe, ich gestalte ja mein Leben. Ja, Gott hat mir das Leben geschenkt, ich treffe die Entscheidungen. Ich leite mein Leben, ja, ich bemühe mich oder treffe die Entscheidungen, alles liegt an mir. Und ich bin darüber, über das auch trage die Verantwortung für diese Entscheidungen. Aber hier ist klar und deutlich gesagt, ihr Lieben, wenn ich lebe in diesem Ungehorsam gegen diesen Schöpfer, gegen Gott, dann lebe ich einer Ungerechtigkeit, in einer Sünde. Dann wird auch das Ende sein in das ewige Verderben. Aber hier sagt er ja, aber dieser Gott, er hat alles dran gelegt, er hat sich dieses menschliche Gestalt angenommen, gekommen und diese Erlösung erfunden oder erschaffen. Er hat sein Blut vergossen für dich und für mich. Hier heißt es ja, immer ja gelesen, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also es besteht eine Möglichkeit, meine Schuld zu tilgen, eine Vergebung der Sünde zu bekommen. Ja? Meine Schuld, weil ich habe mich verschuldet durch mein Ungehorsam. Aber es besteht diese Möglichkeit. Und ist jeder Mensch auch dieser, wir wissen ja, ihr Lieben, das steckt schon im Menschen drinnen, diese alte Natur. Ja, man kann an den kleinen Kindern so ganz gut beobachten, diese, sage ich mal, verderbliche Natur des Menschen. Noch ein Gedanke im Alten Testament, im Hesekiel, können wir lesen, diese Bestätigung, dass der Herr, selber Gott, er hat alles dran gelegt, dass der Mensch nicht in dieses Verderben gehen soll, oder menschliche Seele, ja, dass der Mensch möchte doch diese ewige Seligkeit ererben. Ja, und er ist besorgt um die Menschen, weil er, seine Liebe ist grenzenlos. Ja, obwohl Menschen ihn, sage ich mal, mit Füßen treten, verachten es alles, ja, aber er hat trotzdem diese Liebe zu dieser menschlichen Seele. Ja, und hier Hesekiel Kapitel 36. Ja, vom Vers 25 können wir lesen. Hier schreibt dieser Prophet, ja, diese Worte, was Gott ihm so aufs Herz gelegt hat. Und Vers 25, Hesekiel 36. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von aller eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ihr Lieben, klar und deutlich geschrieben. Allmächtige Gott, alles erschaffen, Regeln, Gesetze aufgestellt. Und wir sind da verpflichtet, diesen zu folgen, ihr Lieben. Warum denn? Weil in diesem allen hat der Herr diesen Segen versprochen. Er möchte, dass dem Menschen wohlgehe, dass es dieses Herz Frieden hat, dass der Mensch glücklich sein soll, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch später in dieser Ewigkeit bei dem Herrn sein. Ja, aber durch diesen Sündenfall ist das alles so verdreht geworden. Der Mensch möchte dein Fleisch befriedigen. Ja, er möchte den anderen übervorteilen, seine Vorteile haben. Ja, und übertritt diese Gesetze Gottes. Er schadet sich selber und auch dieser Umgebung. Er hat sich verschuldet durch diesen Ungehorsam. Ja, aber hier sagt er, ich will euch reinigen. Ich will euch ein anderes Herz geben. Also Gott ist bereit, ja, auch diesen Gedanken können wir lesen, auch im Neuen Testament, Johannes Evangelium Kapitel 1. Johannes Evangelium, Kapitel 1, vom Vers 12 möchte ich lesen. Man kann ja auch alles betrachten. Hier ist klar und deutlich gesagt, dass dieser Gott ist gekommen in dieses Fleisch, um dir und mir diese Möglichkeit zu geben, frei sich zu machen, wieder diesen Frieden zu bekommen, glücklich zu sein, auch das ewige Leben zu sichern, in dieser Herrlichkeit bei dem Herrn. Das ist möglich, ja, und er ist bereit, auch jedem zu helfen. Er kommt entgegen, er streckt die Hand aus, aber liegt an dir und an mir wieder diese Entscheidung. Nehme ich das an oder drehe ich mich um und stoße es ab? Hier heißt es ja, Vers 12, 1. Johannes 1, Vers 12, Evangelium Johannes 1, Vers 12, wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüh, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Klar und deutlich, ihr Lieben. Jeder von uns hat das Leben bekommen. Man hat Papa, man hat Mama, aber diese Erlösung, diese geistliche Wiedergeburt, sie geschieht durch dieses Wort, durch diesen Geist Gottes. Ja, eine neue Wiedergeburt muss stattfinden. Dann hat man sich das gesichert, man nimmt das an. Vielleicht so ein Beispiel, ihr habt es, glaube ich, schon einmal erwähnt, aber nochmal, was es so passend ist, ja. Schon ein älterer Mann, und wenn man sein Leben so betrachtet, steht von ihm geschrieben, er war ein sehr guter Ehemann, ja, ein guter Vater, ein guter Großvater, ja. Auf der Arbeit hat man ihn auch geschätzt, er war ein guter Arbeiter. Also so ein tadelloses Zeugnis. Er ging jeden Sonntag zur Versammlung, zur Kirche, ja, oder wohin dann. Er war so ein tadelloser Mensch, sage ich mal, nach außen hin. Ja, und jetzt war diese, am Sonntag sind sie so zusammen, die Familie war zusammen, ja, und sie aßen da, no, ein bisschen so sich unterhalten. Und er als Opa, als Großvater saß so im Sessel Und da spielen auch die Enkelkinder so rum. Ja, und einer, ich weiß es nicht, war er jetzt 7 Jahre Enkel oder 8, weiß ich nicht genau das Alter, aber so ein kleiner Enkelkind, ja. Er spielte da mit seiner Spielkamera, ja, er hat neu gekommenes Spielzeug und er filmt dann alles und sieh mal das und jenes. Und dann kletterte er hinter beim Opa dahinter den Rücken und stellt ihm an den Rücken diese Kamera und sagt, Opa, jetzt halte still, ich will mal dein Herz filmen. Und machte diese Aufnahme. Ja, in Klammer, es ist eine Spielkamera. Und ist dann weg und weiter spielen. Nun gut, es geht dann die Zeit weiter und am Abend ruft der Opa diesen Enkelkind und wollte ihn fragen, ja, sag mal mir, er nannte ihn bei Namen, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, sag mal mir, was war in dieser Aufnahme, wie sah mein Herz aus? Das kleine Kind steht so traurig da und sagt, Opa, da war alles sehr, sehr schwarz, alles dunkel. Und ist weitergegangen. Keiner sieht es. Der Mensch tadellos. So eine Charakteristik, so ein Mensch. Aber was im Herzen befindet, sei niemand, nur er allein und Gott. Und das Kind musste diesem alten Mann das offenbaren. Dieser Opa, er ging in sein Schlafzimmer, kniete nieder und betete zu Gott. Er wusste, dass sein Herz nicht wiedergeboren ist. Ja, ein tadelloses Leben. Aber was befindet sich im Herzen? Das ist wichtig, ihr Lieben, und das bringt diese Erlösung. Das Herz wird anders gemacht. Der Mensch bleibt, das Herz, also dieser Muskel, wie wir auch letzte Sonntag gehört haben, es bleibt alles so. Der Mensch wird nicht anders oder ein Engel werden oder was durch die Erlösung. Aber die Gesinnung wird verändert. Ja, das, was der Mensch bis jetzt gedacht und gemacht hat, es wird verändert. Er hat eine andere Werte. Ja, er sieht seinen Erlöser, er bekommt ihn lieb und er möchte diesem Gott folgen. Freiwillig, nicht gezwungen erleben, das ist ja gerade die Entscheidung. Dass man diesem Herrn freiwillig folgt, freiwillig seine Gebote erfüllt. Man hat eine Freude, wir haben heute Morgen gehört, eine Freude, in die Versammlung zu kommen, eine Freude, sein Wort zu hören. Das bereitet einem Freude. Weil man kann das nicht vergessen, das, was er für mich und für dich getan hat. Meine Schuld, ich musste sterben, ich muss bestraft werden, aber er hat das auf sich genommen, für mich und für dich auch. Und er hat es getan aus Liebe. Ihr Lieben, warum ist es so wichtig? Wir treffen sehr viele Entscheidungen im Leben. Warum ist es wichtig, dass man diese Erlösung annimmt? Ja, das ist klar und einfach und das geht ja um dieses ewige Leben. Ohne diese Erlösung ist nicht möglich, ja, bei dieser Herde Christi zu sein, ja, bei dem Herrn in dieser Herrlichkeit zu sein, ist nicht möglich. Es muss eine Wiedergeburt stattfinden. Ja, und das können wir auch lesen, gerade weiter, Johannes Evangelium Kapitel 3, wo Jesus das doch den Menschen so sagen wollte. Und einer Gelehrter, Nikodemus, er wollte es wissen, ja, wie soll das geschehen? Ein älterer Mensch schon, ja, ein Lehrer, er wusste die Schrift, ja, auch in diesem Alten Testament, damals gab es ja noch dieses Evangelium ja nicht. Ja, aber er wollte wissen, Jesus wandelt und redet von diesem Evangelium, von den Sünden vergeben, ja, von diesem Frieden mit Gott und so weiter. Und wir können es lesen, ja, vom Vers 1 können wir anfangen, diesen Gedanken, Johannes Evangelium Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ihr Lieben, klar und deutlich, eine Wiedergeburt muss stattfinden, damit wir in dieses Reich Gottes eingehen können, damit wir zu Christus gehören. Ja, und hier ein Mann, nicht ein Oberster, ja, ein älterer Mensch, hat vieles gesehen, vieles erfahren. Er wusste auch diese Begegnungen mit Gott, die Geschichten, was das Volk Israel erlebt hat, alles wusste er es. Es war kein einfacher Mensch, aber hier interessiert ihn das. Und Jesus sagt ihm wiederum mit dieser Bestätigung, diese doppelte, wahrlich, wahrlich, das ist wahr. Es muss so sein, ja, und lesen wir auch weiter. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Menschlich, logisch zu denken, ja, wie kann es passieren? Ein alter Mensch wieder geboren, ja, es geht doch gar nicht. Es geht nicht. Aber Jesus redete doch von ganz anderen Dingen. Ja, von diesem Umwandlung im Herzen. Ein steinernes Herz heraus, ein fleischernes gegeben. Ja, diese Änderung des Sinnes, das Innere muss geändert werden, die Gesinnung muss geändert werden. Und Jesus sagt ihm auch wiederum weiter, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wasser und Geist, das Wort Gottes und Geist. Ja, in Hesekiel haben wir auch gelesen, ich will euch reinigen durch dieses Wort und durch diesen Geist. Klar und deutlich geschrieben hier, hier ist das Evangelium. Ja, hier ist diese Botschaft, hier ist dieser Weg. Wie ein Mensch handeln soll, steht alles geschrieben, damit man diese Erlösung bekommt. Und der Geist leitet an. Der Geist spricht dich an. Ja, er redet zu dir durch das Wort wiederum, durch die Predigt, ja, durch Zeugnisse. Es wird alles angesprochen. Nur es liegt an dir und an mir. Möchte ich diese Erlösung annehmen? Möchte ich wiedergeboren werden? Oder nicht? Das ist deine und meine Entscheidung, aber nach deiner und meiner Entscheidung kommt dann auch Resultat oder Ergebnis. Ja? Und das steht auch hier geschrieben, das ist nichts verborgen, ihr Lieben. Ich möchte noch einen Gedanken, ja, vielleicht so sagen, ihr Lieben, ja, dieser Vorgang, Gott, wir haben gerade gelesen, Gott hat alles dran gelegt, um den Menschen dieses Heil zu geben. Aber er hat auch diese Bedingungen gestellt, dass der Mensch, er muss auch etwas machen. Ja, ich habe schon gesagt, du musst ja kommen und das annehmen. Gott bietet es an. Und das sind etliche Sachen, was der Mensch machen muss. Ja, glauben muss man, dass es wirklich so aus ist. Ja, ich muss glauben, dass es einen Gott gibt. Ja, ich muss auch erkennen, dass ich auch wirklich eine Schuld habe. Das ist auch offensichtlich, ja, wenn ein Mensch nicht erkennt, dass er schuldig ist, dann wird er sich auch nie entschuldigen, weil er sieht das ja gar nicht. Ja? Der Mensch muss erkennen und dann kommen, bekennen. Ja, ich werde dazu auch etliche Bibelstellen lesen, ist alles belegt. Ja, erkennen, bekennen, kommen, lassen, die Sünde lassen. Ja, und dann sage ich mal, vielleicht hassen oder auch nicht mehr tun. Ja, also dem Wort Gottes folgen, die völlige Umwandlung, das muss, dieser Verlangen muss bei dir und bei mir sein. Und der Herr bewirkt dann das alles. Er gibt dieses Heil, er bewirkt diese Umwandlung in Menschen. Er wird das Herz bildlich gesehen austauschen. Lukas 15, Lukas Evangelium, Kapitel 15. Hier ist ja dieses Gleichnis, was Jesus gesagt hat, ja, von diesem verlorenen Sohn. Wir kennen das alles, aber ich werde nur etliche Bibelstelle oder etliche Verse daraus nehmen. Wir wissen ja, wie das alles vorgegangen ist, ja, dass der Vater hat zwei Söhne und der Jüngste hat gesagt, gib mir mein Erbe, und ist dann gegangen und hat alles verprasst. Ja. Und hier diesen Gedanken, ja, das Erkennen, Ja, klar und deutlich geschrieben. Und hier Vers 17, Lukas Evangelium 15, Vers 17 und 18, vielleicht diese zwei Verse. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe ihm Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Klar und deutlich, ja. Er hat es erkannt, er ist schuld. Schuld liegt an ihm. Hier ist der Vater, der alles die Fülle habe. So wie auch unser, dieser große Gott. Jesus, ja, er hat für uns sein Blut vergossen. Er bietet es an, aber erkenne doch, dass du es brauchst. Das ist notwendig für dich. Erkenne ja und komme, noch diesen vielleicht Vers 21 auch dazu. Gleicher Kapitel, Lukas 15, Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm. Oh, danke. Der Sohn aber sprach zu ihm, ja, wo er dann gekommen ist. Er hat es begriffen, er hat es verstanden, ja, er ist schuld. Die Schuld liegt an ihm, aber er ist bereit, ja, diese Reue. Er ist bereit, kommen und sagen, Vater, ja, ich hab die Schuld, ich habe das alles verbrochen. Aber ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Nimm mich einfach als einen Knecht an. Ja, diese, und wir lesen hier, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater nimmt an ihn an und dieser Vers 24 auch noch dazu. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Hier dieser klares Bild, ihr Lieben. Man hat erkannt diese Schuld. Man weiß, wo man auch diese Vergebung bekommen kann. Bei Jesus, zu ihm kommen, zu diesem himmlischen Vater. Ja, ich gehe zu ihm mit diesem reumütigen Herzen. Ich bitte um Vergebung. Und hier sagt er ja, hier, diese Freude des Vaters, diese Liebe, ja, wir können aus diesem Gleichnis, wenn wir ganzes Gleichnis lesen, verstehen. Der Vater hat ihm keine Vorwürfe gemacht, dass er das Ganze gut verprasst hat und so weiter. Ja, so hart erarbeitet das Geld, alles ist weggegangen, ja, einfach so, nach rechts und nach links. Und jetzt kommt er als ein Bettler da wieder zurück. Kein einziges Wort Vorwurf, sondern empfangen ihn sogar ihm, von weitem gesehen und schon ihm entgegengesprungen, gerannt, ihn umarmt, ja, so eine Liebe hat unser Herr. Aber diese Reue, ja, dieser Sohn ist gekommen. Und das ist für uns allen jeden ihr Leben. Das ist eine Bedienung. Wenn ich sie nicht erfülle, wenn ich nicht erkenne, dass ich eine Schuld habe, wird keine Vergebung stattfinden. Das muss erkannt werden, das muss bekannt werden. Dann geschieht diese Vergebung, ihr Lieben. Dann noch ein Gedanken in Sprüche 28. Zwar im Alten Testament, ihr Lieben, aber wir sehen ja, wie dieses Wort Gottes so doch eine Einheit bildet. Der Herr hat sich nicht verändert. Da gab es vielleicht im Alten Bund ein bisschen andere Regeln. Ja, für die Menschen, auch das Lebensstil war anders wie heute. Aber diese Liebe Gottes, die hat sich nicht verändert. So wie er auch damals wollte, den Menschen nur das Beste geben. So ist es auch heute. Ja, und heute noch das ewige Leben noch dazu. Sprüche 28. Vers 13. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Schon zu jener Zeit, ihr Lieben. Ja, und wir sehen aus unserem Alltag, ihr Lieben. Ja, auf der Arbeit, wie oft passiert es? Ja, das sind nicht alle Wiedergeborenen oder Erlöste, sind Weltmenschen, sind unterschiedliche Menschen, jung und alt und alle zusammen. Aber selber dieses Bild, wenn einer etwas getan hat, ja, und will es irgendwie so verbergen, er lügt sich heraus und so weiter. So ein Mensch mag kein Mensch, ja, da will mit ihm keiner arbeiten. Aber wenn einer sagt, nun ja, ist passiert, Entschuldigung und so weiter, aufrichtig gesagt, ja, er ist nicht in den Augen den Kollegen da irgendwie jetzt tief gefallen oder was, sondern andersrum. Mit so einem Kollegen will jeder arbeiten, gerne arbeiten. Er ist aufrichtig. Ja? Und so ist es auch hier, ihr Lieben. 1. Johannes, noch ein Gedanke dazu. Erster Johannes. Kapitel 1. Vielleicht diese drei Verse von 8 bis 10. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8 bis 10. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wiederum dieser Gedanke, ihr Lieben. Ja, wenn wir kommen, bekennen, ja, wir erkennen, bekennen mit Reue. Der Herr ist bereit, jeden anzunehmen. Er hat es versprochen. Und viele von uns haben doch das erlebt. Vielleicht noch den Gedanken in 2. Korinther. Ja, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Denn die, 2. Korinther, Vers, Kapitel 7, Vers 10. Denn die göttliche Traurigkeit wird zu Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit aber der Welt wirkt den Tod. Ihr Lieben, verstehen wir auch diesen Gedanken, diese Reue. Von Herzen, wenn ich das sehe, dass ich so eine Schuld habe und es reut mich, das getan zu haben. Nur es geht ja um diesen Ungehorsam gegen Gott. Ja, wenn wir lesen diese, in Galater 5, diese Werke des Fleisches, ja, da ist vieles angeführt, auch in vielen anderen Bibelstellen. Das ist der Mensch, der ohne Gott lebt. Ja, das sind Sohn und alle viele andere Dinge. Dieser Ungehorsam gegen Gott. Das ist unsere Schuld, das ist Schuld der Menschen, ihr Lieben, dass sie Gott nicht gehorchen. Aber wenn ich dann sehe, erkenne, ja, ich habe halt das getan, was Gott vielleicht traurig gemacht hat und habe darüber eine Reue, sie wirkt dann diese Seligkeit, weil durch das kann ich auch erkennen und kommen und bekennen. Wenn ich aber diese Reue nicht habe, was bringt es mir, ja, wenn nur, sage ich mal so, ein Ablauf durchgehe? Naja, muss ich kommen, dann komme ich halt. Ja? Das bringt nichts, ihr Lieben. Weil der Herr, er sieht ja in dieses Herz, wie bei diesem Opa. Ja, da war alles tadellos, von menschlicher Sicht, nach außen. Aber sein Herz, ja, das war finster. Und so ist es ja, die Wiedergeburt oder diese Erlösung, sie geschieht ja im Herzen des Menschen. Ja, das ist dieser Kern. Wenn das umgewandelt ist, dann werden auch diese äußerliche Dinge, ja, dann fängt man an zu leben mit einem Sinn, sage ich mal vielleicht so, mit einem Sinn für Christus zu leben. Man macht vielleicht das Gleiche, man ist nur freundlich wie auch vorher, aber mit einem anderen Sinn, mit einem Rettersinn. Ja? Nicht für sich, dass alle denken, ich bin so freundlich, ich bin so ein guter Mensch, sondern es ändert die ganze Gesinnung. Man ist freundlich, weil der Herr das möchte, ja? Weil wir durch das verherrlichen seinen Namen, ihr Lieben. Und noch ein sehr wichtiger Gedanke. Wenn man dann diese Wiedergeburt erleben möchte, diese Erlösung, ja, dann heißt es, also die Sünde muss gelassen werden. Das, was ich bis hier so lieb gehabt habe oder meinem Fleisch gefallen ist, das muss gelassen werden, ihr Lieben. Sonst wird der Satan wiederum mich wegziehen von diesem. Ja, der Herr vergibt ja diese Schuld. Ja, jetzt habe ich Schuld gehabt, ich habe das, dem Herrn nicht gehorsam gewesen. Egal, viele Dinge kann man anführen. Jetzt hat der Herr vergeben. Wieder so ein sauberes Blatt. Das Herz ist gereinigt, alle Sünde vergeben. Jetzt gehe ich, ich lebe ja weiter, ja. Jetzt gehe ich wieder in den Alltag. Ja. Heutzutage, ich möchte vielleicht anführen, dieses Medium, ja, diese Computer und so weiter, es ist sehr so entwickelt. Und das ist vielleicht ein Problem. Ja, viele junge Leute sind gefangen in diesem. Ja, aber jetzt geschieht diese Wiedergeburt. Der Mensch hat sich bekehrt. Ihr Lieben, wenn er aber an diesen Sachen dranbleibt und lasst es nicht, das wird ihn wieder wegführen von diesem. Ja, er wird wieder Tage oder Nächte lang sitzen an dem Ding und seine Zeit, ganze Zeit da widmen, ja, diesem Interesse. Da wird diese aller Schuld vergeben, aber es wird kein Wachstum geben. Ja, aber das Wort Gottes sagt ja, es muss eine Trennung sofort geschehen. Auch mit diesen Freunden, mit denen man vielleicht früher die als Weltmensch diese Freundschaft gepflegt hat, ihr Lieben, auch da muss gleich eine Trennung geschehen. Ja? Nicht, dass man die Menschen jetzt verachtet, das nicht, ihr Lieben. Aber die Gemeinschaft mit diesen sündigen Sachen, sie muss die Trennung muss geschehen, sie müssen gelassen werden. Ja, und hier in dieses Wort möchte ich auch lesen, 2. Korinther sagt Apostel Paulus so klar und deutlich, 2. Korinther 6, vom Vers 14 möchte ich lesen. Ja, vielleicht bis 18. 2. Korinther 6, Vers 14. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ja, was heißt ziehen? Ja, mitmachen. Ja, wenn meine Arbeitskollegen mich einladen, Bier zu trinken oder sonst noch was, das ist nicht meine Gesellschaft, das ist nicht meine Gesinnung, da habe ich nichts zu suchen. Ja, also mitziehen, mit ihnen mitzumachen. Ja, und er sagt hier klar und deutlich, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Hier dieser Gedanke, ihr Lieben, diese Trennung. Wir können auch, andere Bibelstelle sagt, Jesus betet für seine Jünger, für seine Kinder da im Geiste und sagt, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst. Also wir leben schon in dieser Welt. Kinder gehen zur Schule, wir gehen zur Arbeit und so weiter, einkaufen, das ist Alltag. Wir sind in dieser Welt, aber wir machen nicht mit. Wir ziehen nicht mit diesen gottlosen Werken dieser Weltmenschen. Wir sind abgesondert. Und diese Trennung oder diese Absonderung muss stattfinden, nach dieser Wiedergeburt, sofort. Ja? Nicht, dass man die Menschen, ich sage ja von mir, wie ich es erlebt habe, ja, ihr Lieben, in Freudenstadt wohnten wir, ich hatte da viele Freunde, die Weltmenschen sind, und man hat manches getrieben. Nach dieser Bekehrung, ja, wo ich mich bekehrt habe, ihr Lieben, ich war mit ihnen dann mal in der Kneipe wieder, ja, nur so ein Lokal, wo man dann abends Bier trinkt und so weiter, ja, so Sachen. Das waren meine Freunde da zu jener Zeit, ja. Wir saßen da und ich war schon, diese Wiedergeburt ist ja geschehen. Ja, und ich sah, ich habe ja nichts getrunken, auch nicht geflucht und so weiter, aber ich saß in diesen, unter meinen Freunden, ja. Und dann, wo wir dann rausgegangen sind, ja, dann war dieser Geist Gottes, hat mich angesprochen und hat mich gefragt, was suchst du hier? Was suchst du hier? Wie kannst du den Leuten erklären, dass du wiedergeboren bist, wenn du gleich mit diesen Freunden das Gleiche, du tust zwar das nicht, ja, du tust nicht fluchen, du tust nichts trinken, nicht rauchen und so weiter, aber du bist in dieser Gesellschaft, wie kannst du jemandem erklären, dass du jetzt wiedergeboren bist? Ja, dann habe ich alle meinen Freunden gesagt, ah, Jungs, also, wenn ihr mit mir wollt was haben, dann kommt zu mir nach Hause. Ja, also ich gehe auf solche Plätze nicht mehr, ja. Und dann hat sich auch die Leute, ja, sie brauchen ja nicht diese Freunde, die Gottes Kinder sind. Sie brauchen andere Gesellschaft, ja. Manche sind dann noch, haben sie mich ein bisschen auch besucht, noch etliche Zeiten, aber das ist da alles verfallen, ihr Lieben. Weil das brauchen sie nicht. Ja, wenn sie zu mir kommen und ich rede mit ihnen über das Wort Gottes, das brauchen sie nicht. Sie brauchen was anderes. Ja, und das ist dann alles so eine Trennung geschehen. Gott hat klar und deutlich gezeigt, ihr Lieben, das ist kein Platz für die Kinder Gottes. Solche Plätze, ja, oder solche Taten, ja, er sagt hier, zieht nicht mit fremdem Joch. Ja, weil, warum nicht mitziehen? Weil es zieht dich wieder in diese Welt hinein, in dieses Verderben. Und du wirst nicht zum Segen sein, wenn du in so einer Gesellschaft bist. Wir sind täglich auf der Arbeit unter den Menschen, die vielleicht Gott nicht kennen. Das ist unser Arbeitsplatz. Ja, wir können uns nicht abtrennen, aber innerlich mit unseren Gedanken, mit unserem Wandel ziehen wir nicht mit. Wir sind ganz anders, ihr Lieben, und das bewirkt diese Erlösung. Ja, und die Leute sehen das, sie akzeptieren das. Ich möchte noch in dem ersten Psalm lesen, ihr Lieben, da steht auch klar und deutlich, Psalm 1, meine der erste Vers gleich. Ja, Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn. Ja, das ist diese Wiedergeburt, das ist diese Erlösung. Ein Mensch hat die Reue, er hat es verstanden, ja, und kommt zum Herrn, er natürlich auch dieser Glaube. Es geschieht alles im Glauben. Ja, vielleicht dazu ein Gedanken, ich meine Hebräer Kapitel 11. Ihr Lieben, das kann man alles nachschlagen. Es sind auch so viele Bibelstellen auf dieses Thema. Hebräer 11, meine ich, ist es. Ja. Hebräer 11, Vers 6, wo es heißt, aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Klar und deutlich, ihr Lieben, das ist... Anders geht es nicht. Ja? Man muss glauben. Und wenn ich das glaube, dass es Gott ist, dass es ein Richter ist, dass er auch ein Schöpfer ist über alles. Ja? Und er hat diese Bedingungen auch gestellt. Wenn ich sie nicht erfülle, dann kann ich auch auf keine Wiedergeburt hoffen. Da wird kein Segen kommen. Das wird nicht funktionieren. So wie auch dieses Weltall. Wir haben ja letzten Sonntag gehört, viele Dinge. Das sind aber nur nicht alle, ja, das sind das, was Gott geschaffen hat, ja, wenn man das alles sieht und bewundert, also auch Mensch selber, wie wunderbar funktioniert dieser Körper. Das sind alle Dinge. Es ist dieser Segen nur, wenn dieser Mensch an diese Regel sich haltet, an diese Gesetze, was Gott gestellt hat. Übertreten wir diese Gesetze, dann kommen Probleme, kommen Krankheiten, ja, und das und jenes und drittes. Das muss nicht sein. Aber das kommt, weil der Mensch diese Entscheidung getroffen hat und übertritt diese Gesetze Gottes. So ist es auch hier, ihr Lieben, auch in dieser Erlösung, in dieser Wiedergeburt sind auch diese Gesetze oder diese Bedingungen gestellt. Ja? Und die muss der Mensch erfüllen. Das ist das, was der Mensch machen muss. Glauben, ja, erkennen, bekennen, lassen. Noch ganz wichtiger Gedanke in dieser geistlichen Wiedergeburt, ihr Lieben, ist auch diese Wiedererstattung oder wie man sagt, ja, oder Gutmachen, ja. Und dazu sind auch die Gedanken, möchte ich auch vom Hesekiel lesen, ja. Es ist zwar jetzt im Alten Testament, ich meine Kapitel 33, Hesekiel. Ja, Hesekiel Kapitel 33, Vers 14 und 15. Ja, vielleicht auch 16. Hesekiel, Kapitel 33, Vers 14. Und wenn ich zum Gottlosen spreche, er soll sterben, und er bekehrt sich von seiner Sünde und tut, was recht und gut ist, also dass der Gottlose das Pfand wiedergibt und bezahlt, was er geraubt hat, und nach dem Wort des Lebens wandelt, dass er kein Böses tut, so soll er leben und nicht sterben. Und aller seiner Sünde, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, denn er tut denn er tut nun, was recht und gut ist, darum soll er leben. Ja, wiederum dieser Gedanke, ihr Lieben, ich habe erkannt, ja, ich habe Schuld. Ich komme zu dem Herrn, ich weiß, hier ist diese Errettung, hier ist diese Erlösung. Ich mache diesen Schritt, ich bekenne ja und bitte um diese Vergebung. Der Herr vergibt mir. Er hat mir alles vergeben. Aber diese Schuld, was ich den Menschen angetan, ja, diesen Schaden, was ich einem Menschen angetan habe, muss ich mit dem Mensch ins Reine bringen. Ja, die Schuld, diese Sünde, das habe ich gegen Gott getan. Ja, und Gott hat vergeben. Und er sagt hier genauso, ja, dass auch dem Menschen, wenn ich etwas gestohlen habe oder sonst noch was, dann muss ich das, so viel es möglich ist, natürlich, ja, wenn ein anderer Mensch gestorben ist und ist nicht mehr da und ich kann das nicht gut machen, dann ist das alles klar. Aber das, was ich gut machen kann und der Geist Gottes mich erinnert, muss getan werden, ihr Lieben. Warum denn? Weil diese Schuld muss getilgt werden, völlig. Ja, dass am Ende, wenn ich vielleicht stehe von diesem Eingang in das ewige Reich, dass dieser Seelenfeind da was vorwerfen kann. Das muss alles weggeräumt werden, weggetan werden. Und in Lukas Kapitel 19, ja, Hesekiel haben wir jetzt im Alten Testament gelesen, aber hier in Lukas Evangelium ist auch ein Beispiel, wo es klar und deutlich sagt, Lukas Kapitel 19, ja, hier geht ja um diesen Zachäus, ja, das ist eine Geschichte, was auch die Kinder so gut kennen alle. Hier ist ein Mensch, ein Zöllner, ja, und so weiter, ein großer Sünder, so gesehen, ja, zu jener Zeit. Aber er begehrt, er hat gehört von Jesus und er begehrt, ihn zu sehen. Und weil er so ein kleiner Mann war, lief er voraus und stieg auf einen Baum, um sehen diesen Jesus. Ja, diesen Heiland der Welt wollte er sehen. Ja, und wir wissen ja, dass Jesus hat zu ihm gesagt, steig herein, ich muss bei dir einkehren. Ja, er ging zu ihm zu Gast. Und hier diesen Gedanken, was Zachäus spricht, das möchte ich lesen. Vers 8. Lukas Evangelium 19, Vers 8. Ja, vielleicht bis zum 10 kann man lesen. Zachäus aber trat dar und sprach zu dem Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist, denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Hier sehen wir klar und deutlich wiederum diese Gutmachen, ja, oder diese, das, was er Schlechtes getan hat. Er sagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Hat genug vielleicht gestohlen, ich weiß es nicht. Ein Zöllner, ja, er hat mehr eingenommen, als sein sollte. Ja. Und auch diese, sagt ja das, dass wenn er jemand auch betrogen hat, wird er vierfältig zurückgeben. Ja. Nicht nur das, was er genommen hat, sondern vierfältig zurück. Und Jesus sagt klar und deutlich, diesem Hause, ja, oder diesem Mann, ist Heil widerfahren. Er hat es verstanden. Ja, ihm war es wichtiger, dieses Heil, als das ganze Gut und das ganze Geld, ja, was er hatte. Und das sind diese Beispiele, ihr Lieben, und das sind diese Vorgänge, was ein Mensch machen soll, um diese Erlösung zu erleben, ja, diese Erlösung zu haben, auch diese Hoffnung des ewigen Lebens zu haben. Weil ohne das geht es nicht, ihr Lieben. So wie bei diesem Opa, vielleicht noch andere Begebenheit, habe ich auch gelesen, ja, ein Mann ist zu dem anderen, zum Prediger gekommen und sie unterhalten sich, ja, und er fragt ihn, diesen Mann, ja, glaubst du, dass das Wort Gottes, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Und sagt, ja, klar, ich glaube, ja. Ja, dann fragt er ihn auch, sind sie auch selber ein Kind Gottes? Ja, er ist auch ein Kind Gottes, ja. Und dann fragte er ihn, sind ihre Sünde auch ihnen vergeben? Ja, auch vergeben. Ja, nur so in der Unterhaltung, ja, so eine Rede. Nun, er sagt dann und nimmt dieses Wort, ich möchte das vielleicht auch lesen. Das steht in Johannes Evangelium. Ja, in Johannes Evangelium Kapitel 10. Dieses Wort, ja, er macht dieses Wort auf in dieser Unterredung. Ja, es sitzt jetzt ein Mensch vor ihm und er rechnet sich als Kind Gottes, als als gläubiger Mensch, ja, und er liest dieses Wort hier, gerade der erste Vers, Johannes Evangelium 10, Vers 1, es geht hier ja um diesen guten Hirten, um diese Schafe, ja, und hier heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es spricht Jesus, ja, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Diesen Vers gelesen und weiter in der Unterhaltung fragt er ihn, ja, was meinen Sie, was ist dieser Schafstall, was bedeutet das, ja? Ja, nun ist klar, das ist diese Gemeinschaft der Kinder Gottes, ja, ist es. Nun hat er ihn gefragt, ja, sind Sie auch zu dieser Tür hineingegangen? Ja, er hat jetzt alle so Ja beantragt, Sünden sind vergeben, das und jenes, das Wort Gottes, er hat diesen Glauben und so weiter. Dann sagt er zu ihm, aber sind Sie durch diese Tür eingegangen? Ja, dann war er so still ein bisschen, ja. Und er sagte zu ihm, ein Mensch kann vieles haben. Auch so, ja, in der Gemeinde sein, vor allem für diese, die vielleicht so hineingeboren sind, als Kleinkinder immer mitgegangen mit den Eltern und so weiter, alles mitgemacht, ja, vielleicht auch sich taufen lassen und so weiter. Ja, beim Abendmahl auch teilgenommen, vielleicht auch viele Tätigkeiten gemacht. Aber das ist wichtig, ihr Lieben, diesen Gedanken, was Jesus spricht. Bist du auch durch diese Tür eingegangen? Oder bist du ein Dieb und ein Mörder? Das ist doch wichtig, ja? Und er redete mit diesem Menschen weiter und dann sagt er, ja, was ist diese Tür? Jesus sagt doch selber diese Antwort. Ja, Vers 7 hier. Vers 7. Bis 9 können wir lesen. Jesus selber gibt diese Antwort, wer ist diese Tür, ja, in diesen Schafstall? Und er sagt, da sprach Jesus, Vers 7, Johannes 10, Vers 7, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Er ist diese Tür. Er hat diese Erlösung, dieses Blut vergossen. Du kannst in diesen Schafstall sozusagen, in diese Gemeinschaft gar nicht kommen, wenn du dieses Blut nicht in Anspruch genommen hast, wenn du durch diese Tür nicht eingegangen bist, du kannst alles andere erfüllen, so wie dieser Opa. Aber dein Herz ist nicht wiedergeboren. Ja, Herr hat oder Gott hat dein Herz nicht geändert, deine Gesinnung nicht geändert. Und Vers 8, alle, die von mir gekommen sind, die sind Diebe und Mörder, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ihr Lieben, um das geht es, um diese Seligkeit. Ja, um dieses ewige Seligkeit, dieses Ziel. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man durch diese Tür eingegangen ist, und das andere alles erfüllt, aber schon mit geänderter Gesinnung. Oder wenn man durch Tür nicht eingegangen ist und macht es einfach so mit. Ihr Lieben, das ist auch wiederum eine andere Gesinnung, weil man betrügt sich selber. Ja? Man hat alles mitgemacht, aber am Ende wird der Herr sagen, ich kenne dich nicht. Ja, und wie wird diese Enttäuschung sein, ihr Lieben? Deswegen ist es ganz wichtig, durch diese Tür eingehen. In Matthäus 7 lesen wir auch diese, wo Jesus spricht, von dieser engen Pforte und von dieser weiten Pforte, ja, von diesem schmalen Weg und von diesem breiten Wege. Das ist ja das, was ich jetzt so ein bisschen betonen möchte, diese Tür, das ist wichtig. Ihr Lieben, wenn ich durch diese Tür nicht eingegangen bin, dann kann ich mich auf dem schmalen Wege gar nicht befinden. Das geht nicht, weil dieser schmale Weg, er beginnt hinter dieser Tür, dieser schmalen Tür. Wenn ich aber dann denke, ich gehe auf dem schmalen Wege, aber durch diese Tür nicht eingegangen bin, ihr Lieben, ich bin auf einem falschen Wege. Das wird nicht gehen, das wird nicht funktionieren. Ja, die Zeit geht ja. Vielleicht diesen Gedanken noch möchte ich ansprechen. Ja. Wo ist dieser Ort? Ja, wo ist dieser Platz, wo ich mich bekehren kann, wo ich diese Wiedergeburt erleben kann? Wo ist dieser Ort? Wo muss das stattfinden? Ja. Ich sage es jetzt von mir, ich habe da vielleicht keine so Bibelstellen dazu, aber ich denke mal, ihr Lieben, Gott ist ein Geist. Und er ist überall, er ist gegenwärtig. Ja, und er kennt und weiß jeden Menschen. Deswegen, er spielt keine Rolle, wo oder auf welchem Ort ich dieses begehe oder dieses mache. Diese Übergabe, diese Erlösung oder diese Wiedergeburt, diese Reue oder dieses Gebet spreche. Das spielt keine Rolle. Nur das eine, aus Erfahrung möchte ich sagen, es ist doch besser. Ist doch besser, selber für diese Seele, dass es geschieht, ob das jetzt in der Versammlung ist oder in der Familie ist, dass jemand auch dabei ist als Zeuge. Warum ist das so wichtig? Weil, ihr Lieben, dieser Seelenfeind, er hat eine sehr starke Kraft. Ein Mensch selber kann gegen ihn nicht antreten. Er wird nicht bestehen. Er wird nicht den Sieg haben alleine. Und dieser Seelenfeind, er wird dir immer mit diesen Zweifeln kommen und dich versuchen, von diesem deinem Zeugnis, sage ich mal, wegzubringen. Aber wenn dabei Zeugen sind, ihr Lieben, das wird nicht möglich sein. Der Seelenfeind hat schon verloren. Ja, wenn zum Beispiel deine Eltern da dabei sind, ja, und du hast das, diesen Akt getan, ja, diese Wiedergeburt erlebt, dieses Gebet geleistet, ja, oder in der Versammlung, dann sind auch die Geschwister gesegnet, dann sind viele Zeugen dabei, dass du diesen Schritt getan hast. Deswegen sagen auch die Brüder, wenn jemand jetzt in der Versammlung oder in der Gemeinde, ja, dieses Gebet spricht, man sagt ja, bitte laut beten. Warum denn, ihr Lieben? Weil das hat alles einen Sinn und Zweck. Das ist kein Muster, ja. Es ist nicht so, dass wenn man auch leise betet, man diese Wiedergeburt nicht erlebt. Das ist nicht so, ihr Lieben. Sondern das ist nur eine, sage ich mal, diesem Seelenfeind wegzunehmen, diese Möglichkeit, diesen Menschen in dieser Sache zu versuchen später. Nur um das geht es, ja. Und das ist sehr wichtig, ihr Lieben. Ich möchte noch auf einen Gedanken kommen. Und damit möchte ich schließen. Natürlich, ich will ja auch so sagen, ihr Lieben, das ist ein sehr wichtiges Thema. Wichtiger gibt es nichts für einen Menschen hier auf Erden. Das ist diese Erlösung, diese Wiedergeburt, ist das Wichtigste für einen Menschen. Und wer das erlebt hat, der weiß es, um was es geht. Ja? Und das zu schätzen und Gott darüber zu danken, ihr Lieben, wie ist es ja, wenn, nur im Alltag sage ich mal, jetzt eine junge Familie oder ja, jetzt zum Beispiel meine Kinder, wenn einer jetzt heiratet bei mir, ja, und ich als Vater, ja, ich habe die Möglichkeit und ich schenke ihnen mal ein riesengroßes Haus mit, was weiß ich, Doppelgarage, mit einem schönen Auto, der vielleicht über Millionen kostet, ja, einfach so als Geschenk meinen Kindern. Sagt mir, was werden die Kinder empfinden zum Vater? Werden sie diesen Vater verachten? Ich glaube nicht. Sie werden an diesen Vater immer denken, wenn sie in dieses Haus hereingehen. Sie werden dankbar sein, ihr Lieben. Das ist nur so ein kleiner Beispiel. Ja, egal was, auch wenn die Kinder so einen Wunsch haben, etwas zu haben. Ja, über alles, sie möchten das haben. Aber das ist vielleicht teuer und so. Und die Eltern bringen es trotzdem auf und schenken es den Kindern. Welche Freude erfüllt dann die Kinder? Ihr Lieben, es ist so eine Kleinigkeit, aber hier geht es um viel, viel, viel mehr. Es ist ein Geschenk, das man nicht einschätzen kann. Man kann es mit nichts beschreiben. Das ist die ewige Seligkeit, die Erlösung. Das ist die Tür und das sind Vorgaben, was der Mensch tun soll, um das zu bekommen. Und das ist noch für jeden freiwillig, ihr Lieben. Ich kann für meine Frau das nicht machen oder für meine Kinder kann ich nicht machen. Auch sie können für mich das nicht machen. Sie können für mich beten, ja, sie können einander ermahnen, helfen, ja, das können wir. Aber diesen Schritt durch diese Tür zu gehen, muss jeder selber machen. Ihr Lieben, und ab diesem Schritt, wenn du das getan hast, ihr Lieben, dann wirst du sehen, wie Gott dein Leben verändert. Natürlich mit Gehorsam, mit deinem Gehorsam, wenn du Gott gehorsam bleibst und ihm folgst, wird Gott dein Leben verändern. Das werden Wunder geschehen. Ihr Lieben, warum ist es heute in der Gesellschaft, dass viele Familien nicht standhalten, auseinandergehen? Das ist nur der einzige Grund, ihr Lieben, auch bei den Gläubigen, weil die Prinzipien Gottes nicht erfüllt werden. Das, was Gott geboten hat für die Frau, für den Mann, für die Familie, das wird einfach missachtet, nicht befolgt. Da kann auch kein Segen sein, ihr Lieben. Aber wenn wir in diesem nachfolgen, das erfüllen, Gehorsam leisten, nicht weil aus einem Zwang, ihr Lieben, sondern weil wir diese Liebe empfinden zu diesem Heiland, der uns dieses Heil gegeben hat. Wir machen es freiwillig aus Liebe zu ihm, diesen Gehorsam leisten. Und dadurch kommt dieser Segen. Dadurch kann Gott auch wirken, ihr Lieben. Das Wort Gottes ist Wahrheit und es hat eine gewisse Kraft, eine große Kraft. Aber es kann nur wirken, wenn die Menschen das befolgen, ihr Lieben. Ich möchte zum Schluss noch in Lukas auch lesen, Lukas Evangelium Kapitel 10, ich meine Vers 20. Das, was ich uns allen wünsche, ihr Lieben, und es ist sehr notwendig. Ja, Vers 20. Wo die Jünger dann von dieser Mission gekommen sind, wo Jesus sie gesandt hat, sie haben so eine Freude gehabt. Ja, sie sagen, auch die Teufel sind uns untertan. Ja, die böse Geister, die Krankheiten, sie konnten heilen, sie konnten Befehle geben. Ja, und alles war ihnen so gehorsam. Diese, sage ich mal, geistliche Welt, was man nicht sieht, ja, dieser Seelenfeind, er musste fliehen von ihnen. So eine Kraft haben sie gehabt. Ja, und das erfüllte sie so mit Freude. Und sie kommen und sagen das Jesu, ja. Und er sprach dann, Vers 20, Lukas 10, Vers 20, doch darin freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ihr Lieben, das ist unsere Freude und das ist nur möglich durch die Erlösung. Nicht durch das gute Wandel und so, ja, sondern nur durch die Erlösung werden die Namen im Himmel angeschrieben oder im Buch des Lebens, ja. Und es ist nur vielleicht noch diesen Gedanken dazu. Ich wünsche es allen, ihr Lieben, dass unsere Namen möchten da in diesem Buch eingetragen werden und dass sie auch nicht ausgestrichen werden, weil es besteht eine Gefahr. Ja, wenn wir in diesem nicht beharren und das Wort nicht erfüllen, lau und träge werden, dann besteht diese Möglichkeit, dass wir von diesem Wege abirren, ja, dass die Gnade weggenommen wird, ja, dass wir dann auch verloren gehen, wenn wir uns nicht wieder auf den schmalen Weg begehen. Das besteht eine Gefahr, ja, und da möchte der Herr uns alle auch segnen und uns auch diese Weisheit geben, diesen Verlangen geben, ja, auch diese Liebe geben in unser Herz, diesem großen Gott. Doch wirklich zu sehen, diese Größe in diesem Erlösungsplan, ihr Lieben, es ist sehr groß, ja, und das zu schätzen, liegt wiederum auch an uns. Ja, wie können wir Gott darüber diesen Dank aussprechen, dass er für uns das getan hat? Durch unser Leben natürlich als Erster, durch diesen Gehorsam, auch durch diese Zeugnisse, dass wir ihm dafür auch danken, auf der Arbeit, zu Hause, auch hier in der Gemeinde, ihr Lieben. Ja, dass wir nicht sind wie undankbare Kinder, sage ich mal, ja, die Geschenke bekommen und nicht mal Dankeschön sagen, weil sie sind so gesättigt mit diesem. Das ist ihnen nicht wichtig, ja. Aber uns ist es wichtig. Diese Erlösung ist das Wichtigste, was ein Mensch haben soll. Ja. Das ist eigentlich der Sinn des Lebens, dass der Mensch sich vorbereitet. Der Herr segne uns alle. Ich danke ihm auch für sein Wort und für diese Gnade, ihr Lieben. Ja, und möchte auch einem jeden wünschen, dass wir alle durch diese Tür eingegangen sind und auch das Leben führen auf dem schmalen Lebenswege. Der Herr segne uns alle. Amen.